haben wir ihn schnell reingeholt und direkt zum Podcast verhaftet. Herzlich willkommen zum zweiten Mal, Marco von den Hockey Marshals. Glück auf!
Glück auf, hallo!
Genau, denn der Marco war ja schon mal bei uns. In der RAN-Datenbank haben wir noch schnell nachgeguckt. Es war am 12. Januar. Da haben wir die NHL quasi ein bisschen predicted, will ich fast sagen. Ziemlich schlecht, jetzt so im Nachhinein, teilweise. Aber wir wollen uns heute mal um die Playoffs kümmern, aber auch die Regular Season ein wenig Revue passieren lassen. Aber zuerst mal die Frage: Wie geht's dir, Marco, und wie fühlt es sich, von Bulli entführt worden zu sein?
Beides sehr gut. Mir geht's sehr gut und ich lasse mich gerne von euch entführen. Hab mich sehr gefreut, als ihr mich vor eurer Tür aufgepickt habt. Und freue mich drauf, wieder mit dir und dem Helmut zu sprechen.
Sehr gut. Bevor wir aber in diese Playoffs-Paarung und die Regular Season gehen, haben wir gedacht, wir wollen mal ein paar Tops und ein paar Flops herauspicken. Also jeder hat ein Pick in der Kategorie und ich würde sagen, wir fangen bei unserem Gast an. Du kannst aussuchen, entweder den Top oder den Flop. Du bist heute König.
Ja, ich hau jetzt einfach mal raus, weil es liegt beides, es ist eigentlich dasselbe. Top und Flop ist bei mir eins und zwar ist es das Outdoor-Game am Lake Tahoe. Unfassbare Kulisse, ein unglaublicher Top. In der Umsetzung dann allerdings doch auch ein ganz schöner Flop. Viel Medienaufmerksamkeit auf sich gelenkt, um dann eine denkwürdige Drittelpause einzulegen.
paar Stunden, ne?
Ja, und sich dann von so einer Kleinigkeit wie dem Wetter einfach komplett auf den falschen Fuß erwischen zu lassen. Und dann war es ja noch der Sonnenschein. Es war ja jetzt kein Unwetter. Da muss man sich schon wirklich fragen, alles klar, bei der Planung und bei dieser tollen Kulisse, natürlich sieht das im Hellen nochmal anders aus als im Dunkeln, um Gottes Willen, aber ich glaube, da hat man sich ein bisschen blenden lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes blenden lassen und dementsprechend ist es mein Top und mein Flop gleichzeitig, weil es waren unfassbare Bilder, aber ihr werdet es ja mit Sicherheit auch live gesehen haben, das fing ja zu einer Deutschland- freundlichen Zeit an und endete dann zu einer nicht so freundlichen Zeit. wenn man die Spieler gesehen hat und dann von beiden Teams, die wirklich zwischenzeitlich hatte man das Gefühl, als dann es Richtung Drittelpause ging, die hat das Spiel überhaupt gar nicht interessiert, sondern die waren die ganze Zeit mit den Schiedsrichtern dran, darüber zu diskutieren, dass das Eis überhaupt gar nicht klar geht. Und dementsprechend dann leider ein Flop, weil das Sportliche dann hinten rangeschoben worden ist.
Ja. Das war ganz interessant. An dem Sonntagmorgen bin ich mit meinem Sohn aufgestanden. Ich glaube, 5:30 war das und so. Ja, ich komme kurz nochmal die Highlights an vor dem Spiel. Ich wusste das gar nicht, dass das unterbrochen war. Wie hier noch keine Highlights? Was ist das denn? Ist das schon seit 6 Stunden vorbei? Und dann, ist noch nicht vorbei. Es ist gerade Pause. Und dann haben wir uns dann noch die letzten 2 Drittel dann noch angetan. War sehr, sehr interessant. Wie schon sagtest, wunderschöne Kulisse. Aber spätestens, wo die dann da gestolpert sind, da übers Eis, es ist halt Kalifornien und du kannst ja nicht davon ausgehen, dass es
da ich glaube, Nevada, oder?
Oder Nevada?
Ja, ist ja nebendran, aber trotzdem, also die Sonne, die ist immer da, ne?
Also, ich meine, wir haben uns auch super gefreut, ne, dass das Spiel stattfindet, aber von uns auch keiner drauf gekommen, ist das überhaupt kalt genug?
Ne? Ich dachte ja ganz am Anfang, als wir das Spiel angekündigt haben, weil ich ja wirklich in dieser romantischen Vorstellung, ich glaube wie viele andere, dass das da so kalt ist, dass sie auf dem See spielen. Das, da habe ich mir schon gedacht, boah, das ist aber natürlich eine krasse Nummer. Gut, dann war es natürlich die Kunsteisbahn. Ich habe jetzt gerade so getan, als wäre es ein Spiel, es waren ja 2 Spiele, aber das eine war ja dann sowieso schon abends angesetzt. Oder am späteren Nachmittag, wo es langsam dunkel wurde. Man hat sich bestimmt gedacht, boah, eins im Hellen, eins im Dunkeln. Toll, aber das ist einfach nur komplett in die Hose gegangen. Und wie gesagt, dementsprechend leider auch mein Flop und auch, aber trotzdem auch mein Top, weil das war eine Kulisse, da konnte kein anderes Outdoor-Game mithalten bis jetzt.
Definitiv. Und den Umstand, dass du auch keine Zuschauer haben kannst, hat man da auch noch ganz gut mit abgefangen. Es war einfach nur eine Eisfläche irgendwo in der Wildnis. Also du brauchst kein Footballstadion oder Baseballstadion oder was auch immer. Das haben die ganz gut. Also die Idee war gut, nur die Umsetzung. Miserabel. Helmut, wie schaut es bei dir aus?
Mit was fange ich jetzt an? Fange ich mal mit dem Positiven an. Ich finde es generell positiv, wie die Saison gelaufen ist, dass die Spiele durchgegangen sind im Prinzip. Wir haben ja kommen wir nachher auch noch zu sprechen, die Spiele der Vancouver Canucks noch, die ja während den Playoffs stattfinden. Aber an sich, dass die Saison so durchgezogen wurde, auch von der NHL, ich meine, sie wurde angekündigt für Januar, sie haben gestartet im Januar und es ist im Prinzip so durchgelaufen. Das sage ich jetzt mal, dass das so mein Top ist in der Zeit, muss man ja auch immer sagen. Ist ja nicht alles so selbstverständlich. Mein Flop, das tut mir leid, Frank. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft von den Columbus Blue Jackets.
Nicht nur du,
dass die wirklich, dass die so schlecht waren, die Saison. 48 Punkte. Ich meine, wir haben auch oft darüber geschrieben, Patrick Laine, 24 Punkte in der Saison. Ja, ja, also das ist für mich so, also ohne jetzt mal weiter ins Detail zu gehen, der große Flop dieses Jahr. Also für mich jetzt.
Ja, du hattest halt am Anfang diese Dubois-Geschichte. Ne? Ja. Das hat, glaube ich, auch so ein bisschen gestört. Und als ich dann rauskam, dass sie Patrick Laine holen, da dachte ich schon, da kann was nicht stimmen. Also da müssen Unsummen an Geld geflossen sein, dass der nach Columbus wechselt. Aber in unserem letzten Podcast haben wir auch mal gesagt mit Marco, diese Gegebenheiten Winnipeg, so was man in der Stadt so erleben kann und das Ganze drumherum, dass das ja jetzt nicht so anziehend ist für NHL-Spieler. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Und das kommt da alles so ein bisschen zusammen. Er wollte wohl raus aus Winnipeg und jetzt ist halt in Columbus gelandet, hat mit Tortorella so ein bisschen so seine Differenzen gehabt. Tortorella kommt wohl nicht wieder. Das ist jetzt wohl schon Fakt. Der wird wohl woanders irgendwo aufkreuzen und da müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Aber auf jeden Fall ist definitiv ein Flop.
Die Columbus Blue Jackets. Wo geht er denn hin? Wo geht er denn hin, Marco? Was glaubst du? Schon mal irgendwas gehört?
München, ja. München.
Wir haben keinen Bedarf, wir haben einen Top-Trainer.
Krefeld.
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Krefeld wäre natürlich eine Möglichkeit, aber dass
in der KHL dann.
Entweder sowas, also NHL würde ich sagen, ist glaube ich das nächste Jahr, ich glaube die NHL braucht eine Pause vom Torz. Das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer hingeht nach dem ganzen Theater und sagt, du bist jetzt aber einer für uns und der kann ja so gut mit allen Starspielern. Jeder, der,
auf jeden Fall.
Der jetzt einen Trainerwechsel vollzieht, möchte wahrscheinlich eher einen richtigen Aufbau. Ist jetzt Tortorella als Feuerwehrmann mal so mitten in der Saison, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt zum Start der Saison sehe ich den bei keiner NHL-Mannschaft.
Ja. Ist einfach so. Ich meine, der wird irgendwo unterkommen, da gehe ich fest von aus. Aber vielleicht macht er auch erstmal ein Jahr Pause jetzt einfach und greift dann übernächste Saison wieder an. Da werden wir mal schauen.
Tja. Und bei dir?
Genau, also die Tops, also die NHL schreibt ja jeden Tag ganz tolle Geschichten. Positive wie negative, große und wie kleine Geschichten. Und ich habe mir eine kleine Top-Geschichte ausgesucht. Und zwar Nick Foligno. Der wurde ja zu den Maple Leafs getradet. Und in seiner ersten PK hat er die Cap von seinem Vater Mike Foligno getragen. Der hat ja auch mal bei den Leafs gespielt. Ich glaube, 4 Saisons war das. Das war so eine ziemlich kleine Geschichte, eine ziemlich eine Fußnote, aber ich fand das einfach cool und das zeigt mir einfach, was der Nick Foligno für ein Typ ist. Also ich habe ihn hier in Columbus erlebt, aber das Herz und Seele der Blue Jackets gewesen und der macht da einfach weiter. Also du hörst auch nichts Negatives über ihn, einfach ein top positiver Mensch und diese kleine Geschichte halt, also das zeigt mir, dass er eigentlich ein guter Mensch ist. Ist jetzt nicht so die große Geschichte in der NHL, aber für mich war das eigentlich eine richtig gute Story.
Ja doch, kann man schon sagen. Also ich finde so wie du sagst, kleine Stories, die beleben das Ganze ja auch und ich habe da auch schmunzeln müssen bei der Geschichte, aber gleichzeitig sieht man ja so auch die Verbundenheit, ne? Also das ist ja natürlich in Toronto mit den Fans, die ja eigentlich am liebsten, also die wollen ja auch immer Spieler, die sich wirklich auch mit dem Club sehr identifizieren. Das ist ja in Toronto extrem so, was auch sehr cool ist. Ist natürlich bei anderen Franchises auch so, aber Toronto ist natürlich schon ein bisschen spezieller Spot. Deswegen, ich glaube, bei den Fans ist das sehr, sehr gut angekommen. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er es wegen den Fans gemacht hat, sondern weil er einfach selber zeigen wollte, hey, ich bin jetzt da, es ist total cool hier.
Genau. Und ich meine, es war natürlich traurig für mich zu sehen, dass er getradet wurde, aber ich freue mich für ihn, dass er die Chance auf den Stanley Cup hat. Also sieht ja dieses Jahr gar nicht mal so schlecht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Na? wenn die Maple Leafs jetzt nicht Boston eine Quere kommen, aber es ist in der ersten Runde eher unwahrscheinlich.
Kriegen sie ja nicht jetzt erstmal. Aber haben sie ja nicht bekommen.
Genau, aber da hat er jetzt endlich mal die Möglichkeit, seinen Cup zu holen. Und ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, definitiv. Ne? Ja, ein Flop ist offensichtlich nicht meine Jackets, weil es gab ein Team, was noch schlechter war.
Was?
Das waren die Buffalo Sabres. Also, ja. Da gibt es nicht vieles, was gegen diese Rubrik spricht. In 56 Spielen gerade mal 15 Siege. Dein Franchise-Player, Jack Eichel, der will am liebsten jetzt schon weggetradet werden. Wohin? Ist mir auch egal. Selbst den Ratinger Ice Aliens, das wird er noch sofort hinfliegen, das ist kein Problem. Taylor Hall ist schon weg, der ist schon nach Boston getradet worden. Ein Trade, der eben sehr gut getan hat, wie ich finde. Der blüht da richtig auf, tolle Spiele gemacht. Und so vom Papier her ist das Talent ja irgendwie da in Buffalo. Okposo, Sam Reinhardt, Jeff Skinner, Darlin, Ristolainen, das sind alle Spieler, wo ich sage, das ist ein gutes NHL-Team, aber es hat dieses Jahr echt nicht gepasst. Um das Ganze dann zu toppen, hast du noch einen Tobias Rieder, die arme Sau in Buffalo da. Der kann einem echt schon leid tun, der gerade mal auf 5 Tore, 2 Vorlagen kam. Jetzt heute habe ich gelesen, dass er zur WM noch mitgeflogen ist. Das heißt, er kann sich da noch ein bisschen den Frust hoffentlich von der Seele spielen und dann nächstes Jahr angreifen. Also der tut mir echt leid. Also Buffalo, das sieht echt nicht gut aus, was da aktuell abgeht. Jack Eichel hat ja auch gesagt im letzten Media-Interview mit seiner Verletzung, dass er wohl operiert werden hätte sollen, aber der Club da wohl einen Riegel vorgeschoben hat, dass die das wohl doch nicht wollten. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Also ganz, ganz schwierige Zeiten für die Buffalo Sabres Fans. Das wäre jetzt so mein Flop gewesen der Saison.
Ja, die Fans tun mir auch unfassbar leid in Buffalo. Das ist eine treue, große Fanbase und seit Jahren läuft es da nicht halt.
Ja, genau. Also wie gesagt, es ist ein Traditionsstandort, wenn man das Wort Tradition in den Mund nehmen kann, aber die haben eigentlich Besseres verdient.
Ja. Vor allem wird man es ja auch Jack Eichel wünschen. Na, es ist so ein toller Spieler. Und wenn du dir den Draft von 2015 anschaust, Connor McDavid, Noah Hennefin, Dylan Strome, Mitchell Marner, das war ein sehr, sehr guter Jahrgang und er ist ja auch ein Top-Spieler. Also es, ja, man denkt ja eigentlich jedes Jahr wieder bei den Sabres, okay, vielleicht kommen sie jetzt langsam mal in Schwung, aber das wird Jahr für Jahr irgendwie wieder ein bisschen gedämpft während der Saison, habe ich so das Gefühl.
Ja, und wie gesagt, vom Spielerpotenzial her würde ich sagen, das passt. Das ist ein ambitioniertes Playoff-Team, wenn, aber kann man auf jeden Fall mitspielen. Aber am Ende, 15 Siege. Das ist sind knallharte Zahlen und
wahrscheinlich muss da unser Münchner JJ Peterka einfach jetzt mal nach Buffalo, der wurde ja gedraftet in der zweiten Runde, um da jetzt mal richtig aufzumischen.
Stimmt, oder? Der wird die Franchise wieder nach oben führen, gehe ich fest von aus.
Ja, interessant wird, wenn Jack Eichel wirklich getradet werden sollte. Was kommt zurück? Und ist er vielleicht ein Problem, also ist wirklich blüht er woanders auf und blüht vielleicht sogar auch diese Fälle gibt es ja, wo beides, wo es einfach nicht passt. Ich bin echt einfach gespannt. Es ist spannend, weil das Ding ist natürlich, Jack Eichel wird natürlich auch in Los Angeles gehandelt. Eigentlich macht ja auch von den Sachen, die man traden könnte, macht New York am meisten Sinn und danach kommt aber auch schon LA. Und die haben beide die Prospects, sie haben beide den Cap Space und spätestens ab da sind bei dem dritten, vierten Favoritenteam, sage ich jetzt mal, im Jack Eichel-Thema, sind die Voraussetzungen schon nicht mehr so gut. Entweder fehlt der Cap oder es fehlen die Prospects oder die Draftpicks. Und ich bin da auch echt hin und her, weil ich werde oft gefragt, was machst du, freust du dich, wenn er zu LA getradet wird, ja oder nein? Ich weiß es nicht. Ich möchte ja am liebsten die Talente, die jetzt da sind, in der Entwicklung sehen, auch wenn es dann noch 2 Jahre dauert, und dann wissen, was los ist. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist besser jetzt an den Jungen dran zu bleiben. Aber ein Jack Eichel im Team macht bestimmt auch Freude, wenn er denn mal dann zur Hochform auflaufen kann. Ne? Ich bin gespannt.
Natürlich, klar.
Sicher. Und was sagt ihr?
Genau, das werden wir auf jeden Fall.
Ja. Jetzt ärgere ich mich wie im Lake Tahoe. Wie habt ihr das denn gesehen mit dem? Das ist noch mein Flop mit. Ich hänge es einfach noch hinten dran. Was ist denn mit dem Schiedsrichter, der dann suspendiert worden ist mitten in der Saison, weil er blöderweise über das Mikro noch verkabelt gewesen ist, der den fucking Penalty geben wollte?
Das ist unglücklich. Ja. Aber man muss sagen, NHL hat natürlich sofort reagiert, knallhart. Ne? Wird nie wieder ein NHL-Spiel pfeifen. Aber die Frage ist natürlich, wo kommt das her? Und ist er der Einzige?
Ich glaube es nicht. Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Ja, ja. Aber nehmen wir auf jeden Fall noch als Top, als Flop mit auf. Ja, genau. Wir wollen noch ganz kurz über den Spielmodus sprechen, den wir jetzt alle erlebt haben. Also vier steife Divisionen. Der Vorwurf wurde laut, zu viele Spieler gegen denselben Gegner. Also ähnlich wie in der DEL, jetzt in Nord- und Südgruppe im kleinen Rahmen. Wie habt ihr das denn so mitbekommen? Vielleicht du, Marco, wenn du zum 12. Mal gegen Anaheim gespielt hast.
War ja zum Glück nur 8 Mal. Aber
ach so, okay, ja.
Ja. Ja, das hat sich abgenutzt. Also das ist, so begeistert man am Anfang war, dass sie einen Weg gefunden haben, muss man aus Fansicht dann natürlich irgendwann auch sagen, okay, irgendwann hattest du dich satt gesehen. Es hatte schöne Nebeneffekte. Du hast manche Spieler, wie gesagt, ich bin großer Nico Sturm-Fan geworden. Ich hätte wahrscheinlich sonst nicht so viele Wild-Spiele gesehen. Und das sind dann so schöne Nebeneffekte. Aber du hast halt auch Partien, und da erwischst du dich bei, dass du nicht mehr jede Nacht aufstehst halt so. Und nicht, weil es nicht mehr um viel geht, sondern weil man sich wirklich denkt, boah, ey, das habe ich die Woche schon 2 Mal gesehen, das Spiel. Und das ist, also wie gesagt, Hut ab, dass sie einen Modus gefunden haben, der ja zu, ich sag mal, zu 90% in den Zeitrahmen gepasst hat und dass du über die Bühne gebracht haben. Aber wie gesagt, es hätte wahrscheinlich auch 6 Mal gegen die Gegner getan. Das wären ein bisschen weniger Spiele gewesen und nicht so viele Back-to-Backs. 56 Spiele war schon ein Brett, was die Mannschaften bohren mussten. Ne? Das
ja, definitiv. Aber wie du schon sagtest, man kann froh sein, dass sie überhaupt irgendwas auf die Beine gestellt bekommen haben. Ja, aber spätestens, wenn du dann zum 8., 9. Mal hörst, dass Leon Dreiseitel gegen Tim Stützle die ersten beiden Male, ja, okay, das tust du dir noch an, aber irgendwann ist es dann auch mal, also zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie du das siehst, Helmut?
Eigentlich genauso wie Marco, also ich fand es eigentlich am Anfang recht cool und ich glaube auch, dass die Fans vor allem in Kanada diese Canadian Division sehr cool fanden. Ich weiß jetzt nicht, wie das Stimmungsbild jetzt ist, aber mir ging es ähnlich wie Marco, zu sagen, Ottawa jetzt schon wieder. Ottawa vielleicht jetzt natürlich mit Tim Stützle eine andere Geschichte, weil mich natürlich sein Werdegang auch interessiert. Aber jetzt da das x-te Mal dann gegen, keine Ahnung, gegen Winnipeg Jets und gegen, ja, also es hat sich irgendwie sehr schnell abgenutzt. Und die Frage, die ich mir auch stelle, natürlich hast du da die Spiele, welchen, also es gibt ja bei der NHL auch diese gesamte Tabelle, die sich ja aus den ganzen Teams zusammensetzt. Man kann es ja im Prinzip gar nicht wirklich vergleichen miteinander. Sie haben ja alle nicht gegeneinander gespielt, deswegen ist diese Finaltabelle für mich so ein bisschen, wie kann man das sportlich einordnen? Natürlich innerhalb der Division, die Canadian Division, also die kanadische halt, fand ich sehr, sehr schwach an sich. Also wir hatten das ja bei uns im Podcast schon gesagt, dass das im Prinzip Toronto machen muss. Das haben sie ja auch sehr souverän gemacht. Aber so, ich sag mal, unter normalen Bedingungen und in einer normalen Division wäre so ein Team wie Montreal nie in die Playoffs gekommen, meiner Meinung nach. Also ich habe mir da auch ein paar Spiele angeschaut von Montreal. Also es war schon, vielleicht war es halt in der kanadischen Division ein bisschen schwieriger, das Ganze, weil die Teams jetzt da nicht so gut performt haben, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Marco, bei dir in der Division, sage ich jetzt mal.
Ja, da war es auch ähnlich, wie wir es besprochen haben. 3 Teams vorneweg und eins noch, eigentlich waren es dann 4, die vorneweg gegangen sind, mehr oder weniger. Wobei, eigentlich, St. Louis kam dann ganz am Ende, St. Louis hat das Schneckenrennen gewonnen. Die hatte ich aber unter den Top 3 ja gesehen, die Minnesota Wild haben tatsächlich da überrascht, aber ansonsten ist es da tatsächlich auch recht vorhersehbar gewesen. Die kalifornischen Teams jetzt nicht so stark, Arizona reihte sich damit ein und ja, ich glaube auch, dass St. Louis in einer richtigen Conference-Struktur vielleicht noch größere Probleme bekommen hätte, weil wenn man dann rüberschaut in die Central, wenn dann so Dallas, die dann irgendwie nicht durchkommen, weil sie ja schlecht im Shootout performt haben und all sowas und dafür Nashville weiterkommt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass insgesamt, und die hätten ja sonst gegeneinander auch ein bisschen mehr zu tun gehabt, St. Louis und Dallas, dass das halt vielleicht anders ausgegangen wäre. Ne? Und ja, deswegen, also ich bin froh, wenn die Saison vorbei ist. Oder ich bin jetzt froh, die Playoffs laufen ja, ab jetzt ist ja was Spannendes. Was ich gar nicht weiß, weiß das einer von euch? Was ist, es gibt, kann ja dieses Jahr keine Conference-Titel geben. Also wie machen die? Conference-Titel, Entschuldigung. Die werden einfach nicht vergeben. Es gibt nur den Stanley Cup. Weil es könnte ja rein theoretisch sein, dass ja, hinter im Finale zwei Teams stehen, die beide eigentlich in den Westen oder in den Osten gehören. Ne? Also von daher kann ja gar keiner die Conference-Titel vorher gewinnen. Das habe ich nämlich noch nirgendwo gefunden.
Ja. Gute Frage. Hat sich irgendwie, also mir noch gar nicht so gestellt aufgrund des Modus, aber keine Ahnung. Aber es kann im Prinzip, so wie du sagst, gar keinen Conference-Titel geben, weil es ja eigentlich alles möglich ist.
Nee, in dem Moment, wo die mischen, also wo die letzten vier übrig bleiben, spielen die ja nach der Tabelle quasi, die du gerade meinst, nach der Gesamttabelle. Und dementsprechend kann es ja passieren, dass irgendwie, sagen wir mal, Toronto spielt gegen Boston oder sind gegen Boston, aber das könnte halt auch im Finale erst passieren, halt so, ne? Wenn es je nach Platzierung, je nachdem, wer weiterkommt. Das finde ich ganz interessant, wie sie das lösen, ob wir dann so ein Award-Vergabe haben und es fehlen zwei Titel halt, ne?
Ja, sehr, sehr interessante Frage. Also habe ich jetzt keine Antwort drauf.
Vielleicht für unsere HörerInnen, falls ihr das wisst, gerne uns mal schreiben.
Ich bin echt neugierig. Wäre super, wenn es einer weiß.
Genau. Schreibt uns, ihr wisst ja, auf sozialen Medien und so. Können uns alle gerne anschreiben. Genau.
Und so.
Dann hatten wir jetzt noch in diesen Tagen einen sehr kuriosen Fall. Und zwar, die Playoffs haben begonnen. Und wir hatten noch Regular Season Games. What the heck? Also das war jetzt am Wochenende krass. Da haben die Vancouver Canucks, ich glaube, gegen die Edmonton Oilers gespielt, ein Playoff-Team. Und kurze Zeit später wurde dann die Partie, lass mich nicht lügen, was war die erste Partie?
Boston gegen Washington.
Ja, genau. Boston gegen Washington gleichzeitig angepfiffen. Kurios, oder?
Ja, und einen Tag später dann ja nochmal Vancouver gegen Calgary und das kommt jetzt noch zweimal.
Ja, genau.
Ja. Aber du musst einfach deine Draftlotterie halt zu Ende machen und ich glaube schon, dass sich sonst Teams beschweren würden, wenn die sagen, wir hören jetzt einfach auf zu spielen.
Ja, aber ich frage mich dann, hätte man jetzt nicht noch im Playoff vielleicht noch ein, zwei Tage warten können, um dann zu spielen, weil die Oilers sind ein Playoff-Team. Ist jetzt die Frage, ist es jetzt Vorteil oder Nachteil, dass sie quasi nochmal so ein Vorbereitungsspiel haben, bevor die Playoffs losgehen?
Aber gut.
Ich meine, von der Tabelle hat es ja keinen Einfluss mehr gehabt, die Partien jetzt. Aber ist das Vor- oder Nachteil?
Aber ich würde sagen, die haben ja alle 56 Spiele gespielt. Ne? Also die Spielanzahl ist ja erstmal gleich. Mhm. Und die Oilers fangen ja genauso, Toronto gegen Montreal ist die letzte Serie. Und Edmonton fängt, glaube ich, auch erst übermorgen. Ich glaube, Toronto ist erst Donnerstagnacht, ne? Und Montreal ist übermorgen. Nicht Montreal, Edmonton. Und dementsprechend ist die Pause ungefähr gleich lang. Also es wird hinten raus vielleicht sogar ein Nachteil, weil ich glaube nicht, dass die NHL irgendwann sagt, so, wir machen jetzt wegen den kanadischen Teams, warten wir nochmal zwei Tage, bevor wir die mit der nächsten Runde anfangen. Ich glaube, irgendwann verläuft sich das in den Playoffs und dann ist es wieder für alle gleich. Also dann haben die sich jetzt ein paar Tage ausgeruht und aber wie gesagt, das sind halt Playoffs, da müssen sie durch.
Ja. Für unsere HörerInnen, also wir nehmen an einem Montagabend auf. Das heißt, wenn der Marco jetzt sagt, in zwei Tagen, nur um das richtig einzuordnen, nicht, dass wir wieder Beschwerde-E-Mails bekommen, wir labern hier wieder, sind wir hängen geblieben.
Das ist die Marshalls, ist die Hockey-Marshalls-Krankheit. Wir sagen auch jedes Mal, wir dürfen keine Zeitangaben, weil die Folgen anders online kommen, als wir die drehen. Und aber ich verkack's immer wieder, es tut mir leid.
Ist auch nicht schlimm. Also unser Publikum ist da sehr flexibel. Genau. Wie gesagt, ich fand es halt sehr interessant, dass Playoff-Spiel und Regular-Season-Spiele da noch mit stattfinden, weil die Vancouver Canucks ja in Quarantäne waren, das nur zur Vollständigkeit, und da zwangspausieren mussten und jetzt ein Spielmarathon hinter sich haben oder noch vor sich haben. Noch, ich glaube, 2 Spiele sind es, glaube ich, jetzt noch. Na, das nur zur Vollständigkeit.
War übrigens ein sehr schönes Spiel, Canucks gegen Oilers am Samstag. Das habe ich mir echt gegeben, ja. Das
ich glaube, du warst der Einzige auf der Welt, der sich angeguckt hat, oder?
Ja, es war zu einer, es war ja natürlich zu einer sehr guten Uhrzeit und ja, was soll man dazu sagen? Also, ja. So werden wahrscheinlich die Spiele gegen Calgary ähnlich ablaufen. Also,
naja. Aber es wäre natürlich super ärgerlich gewesen, wenn sich jetzt im Spiel gegen Vancouver bei Edmonton McDavid oder ein Dreiseitel noch irgendwie übelst verletzt hätten. Das wäre natürlich
aber ganz ehrlich.
Ja, auch wenn es ein Regular Season Game war, klar, sicher.
Aber das kann dir aber auch bei normalen Saisonspielen passieren. Also,
Colorado.
Was ist jetzt auch? Ist natürlich ärgerlich, aber.
Colorado musste auch nochmal 2-mal Back-to-Back gegen die Kings spielen. Da ging es für die Kings auch um nichts. Die haben sich dann aber auch fairerweise abschlachten lassen für die President's Trophy. haben sich nicht so wirklich gewehrt. Aber, ja klar. Aber da finde ich, das ist halt der, was soll man da sagen? Nur weil jetzt da die Playoffs losgegangen sind. Ich finde dann schon eher gleiches Recht für alle. 56 Spiele und dann sind die Chancen auch wirklich gleich, was Verletzungen und all sowas angeht. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Kommen wir mal auf die Fans zu sprechen. In der BB&T Arena in Florida, da war am Sonntagnachmittag mehr los als beim Seniorenbingo in Fort Lauderdale. Unfassbare Szenen. Also das Ding war ja rappelvoll. Das ist Florida Panthers. Also das will ja schon was heißen.
Ein zweites Team.
Ja, genau. Übrigens, die werden den Cup holen. Könnt ihr mal darauf achten. Ich habe mir mal schlau gemacht. Also Florida hat aktuell eine Inzidenz von 22. Also ist ja eigentlich ganz okay, oder? Ich meine, viele haben auch Mund- und Nasenschutz getragen. So alles in Ordnung. Aber ist schon geil, also muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich das so vergleiche, DL-Playoffs, die Eisbären-Meisterfeier da in der leeren Halle und dann hast du gestern das erste Playoff-Spiel gesehen, natürlich Derby gegen Tampa, muss man natürlich auch noch mit dazu sagen, ist schon krass, oder?
Ja.
Ja.
Ich weiß jetzt auch nicht, wie es euch ging, also ich fand auch die Spiele ohne Zuschauer, wir hatten selbst am Fernseher was gefehlt. Ja. Also es war irgendwie, klar, sie haben es natürlich immer sehr gut versucht, die Ränge abzudecken und so, und aber in der Zeit jetzt, wo es keine Zuschauer gab, gibt jetzt ein paar Stadien, wie du gesagt hast, schon wieder mit Zuschauer, es hat extrem gefehlt. Es war irgendwie so alles gleich. Ich meine, klar, das amerikanische, kanadische Publikum verhält sich natürlich anders als das Publikum in Europa, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem, so diese Geräuschkulisse, ich weiß nicht, wie ging es dir da, Marco?
Ja, hat unfassbar gefehlt. Ich glaube, da bist du aber natürlich noch härter von getroffen als Fan der kanadischen Division. In den anderen Divisions gibt es ja Zuschauer und fast überall mittlerweile. Also zum Ende hin ging es ja wirklich, ich habe gar nicht auf dem Schirm, gab es überhaupt noch ein amerikanisches Team ohne? Ich glaube, die Kalifornier waren die letzten und Vegas hatte gestern, da weiß ich die Zuschauerzahl, da waren 9.000, da haben wir, da wenn ich noch an die guten alten Revierlöwen denke, da passten halt 9.200 rein, also da wäre fast sold out gewesen und trotzdem, das ist von der Atmosphäre schon was anderes, weil du Zwischenrufe hörst. Ich weiß noch ganz am Anfang der Saison, ich glaube nach 2 Wochen oder so, da ist mir das erste Mal aufgefallen beim Spiel der Coyotes, dass Zuschauer da waren. Und da war ich total erschrocken. Da war nämlich dann wirklich so,
uns auch. Ui, uns auch.
Wie komisch sieht das denn aus, ne? Und aber das kam schnell wieder zurück und es ist einfach schöner mit Zuschauern. Und ich denke auch mal, die Amerikaner, wenn du sagst, 22er Inzidenz, wusste ich jetzt nicht. Die sind ja ganz gut mit ihrer Impfkampagne fortgeschritten. Das wird da jetzt auch, ich glaube, zum Glück so weitergehen, dass wir das zumindest für die Playoffs bei den amerikanischen Teams mit Zuschauern erleben werden.
Genau. Und ich glaube, auch in Pittsburgh haben sie noch gesagt, am Wochenende, ich glaube, ab Juni dürfen auch mehr in die Hallen reinkommen.
Nee, pass auf, bei Pittsburgh haben die, ich weiß nicht, wie viele da waren, aber die dürfen auf jeden Fall zum zweiten Spiel schon doppelt so viele reinlassen wie beim ersten. Also ist jetzt sogar schon. Mhm. Also es geht voran da.
Ja, ich schön. Was ich finde, was gar nicht ging, wenn so gekünstelte Atmosphäre mit reingespielt wurde. Ich weiß, bei welchem Team war das denn?
Ich weiß vom Ralf weiß ich, dass bei Colorado die Spieler sich beschwert haben. Die gesagt haben, das geht gar nicht.
Okay. Ja, ich finde das so, weiß ich nicht. Also wenn, dann über gar nichts.
Wobei, da war es auch sehr cool, da hat doch die Stadionregie, ich weiß nicht, ob es der Stadionsprecher gewesen ist, der hat doch dann auch sich am Anfang der Saison so einen Spaß rausgemacht und hat dann in den Drillpausen solitär über den Beamer auf der Eisfläche gespielt und all solche Sachen. Geil. Aber das war schon dann wiederum sehr witzig. Halt, ne?
Ja, verrückte NHL. Aber wie gesagt, ein paar Fans sind schon wieder da und das ist echt schön zu sehen. Dann kommen wir mal zur ersten Paarung, die definitiv keine Fans haben wird. Toronto gegen Montreal. Die spielen erstmals seit 1979 wieder in den Playoffs gegeneinander. Und was mich überrascht hat, die Qualität der North Division. Montreal reichen 24 Siege, um in die Playoffs zu kommen. Das war so für mich so das erste Mal so der Hinweis, so stark ist das da oben doch nicht. Ich frage mal unseren Toronto-Experten, Helmut, wie siehst du die Serie, der Serie entgegen?
Alles andere als eine klare Serie für Toronto wäre eigentlich eine Enttäuschung, muss man sagen. Also für mich, wie gesagt, also ich habe mir, es hat sich ja relativ gut geformt in der, ich sage ja immer in der kanadischen Division, es ist natürlich die North Division, ihr wisst ja, was ich meine. Das war relativ früh, konnte man sagen, okay, da könnte es hingehen, dass es Montreal wird. Dann habe ich ja auch ein paar Spiele angeschaut, so. Ja, also wie gesagt, es wird jetzt kein Sweep, das nicht, aber es sollte alles normal zugehen, das kann man, glaube ich, schon so sagen, sollte Toronto das Ding auch nach Hause bringen und damit seit 2004 die erste Playoff-Serie gewinnen, ist es lang her. Und deswegen, ja, also alles wäre für mich wirklich eine Enttäuschung, wenn das nicht klappen würde.
Wie schaut es bei dir aus,
Marco? Ja, ich schließe mich an. Sweep glaube ich auch nicht, aber Toronto in 5 und relativ deutlich auch in den Spielen. Ich kann mir so eine Nummer gut vorstellen. Montreal gewinnt das erste Spiel und alle denken so, oh, und dann geht's ab.
Ja.
Ich glaube, dass Toronto, dass da Montreal nicht der Stolperstein sein wird. Die haben unfassbar gut angefangen in der Saison. Da dachte ich am Anfang noch, oh, dass so gerade im Hinblick auf die Playoffs, das darf man bei Montreal nicht vergessen. Ich fand im Norden die Verteidigungsreihen im Großen und Ganzen alle sehr schwach. Und am Anfang der Saison dachte ich, die einzigen, die das spielen können, ist Montreal. Aber die haben dann auch gut nachgelassen. Und in der Verfassung zum Schluss, ich finde ja super, dass Jack Campbell den Starterjob bei Toronto übernimmt. Ist fantastischer Torwart. Und ich glaube auch der Rückhalt, den Toronto braucht. Das ist jetzt noch nicht der Name, den die Fans außerhalb von Toronto und vielleicht von Los Angeles auf dem Schirm haben. Aber das ist ein fantastischer Torwart. Und das, wie gesagt, ich sage Toronto in 5.
Ja, wäre cool. Okay.
Ja, cool. Also, wie gesagt, ich bin ja Team Nick Foligno. Also, von daher gibt es eigentlich gar keine andere zweite Meinung. Ein Sweep wird es nicht geben.
Nein,
ich sage 4-1. Ja, wie gesagt, Spiel 1, das könnte vielleicht an Montreal gehen. Aber dann wird Toronto aufmuckern. Und wie gesagt, und dann werden sie zum Stanley Cup durchgehen und bei der Siegerehrung bekommt Nick Foligno als erstes den Cup und kann aber das.
Also da würde ich wetten, sollte das passieren, dann wird es Joe Thornton sein, der als erstes den Cup bekommt. Da wäre ich mir. Ich glaube, da muss Foligno sich hinten anstellen. Also da.
Ja.
Ne, das wäre vielleicht so eher die Ray Borg-Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Dann rollen wir den Norden nochmal weiter ab. Die Edmonton Oilers spielen gegen die Winnipeg Jets. Edmonton Oilers muss man, glaube ich, auch den deutschen Fans nicht mehr so wirklich erklären. McDavid und Dreisaitl und dahinter, kommt nicht mehr so viel. Also in der Scoring-Liste kommt dann irgendwann ein Tyson Barry mit 48 Punkten. Und davor ist McDavid, 105 Punkte, glaube ich, gerade aktuell. Und McDreiseite, genau. Leon Dreiseite.
McDreiseite,
auch cool. mit 83 Punkten. Ist das Gefälle zu groß in diesem Team?
Boah, du kannst jetzt aber nicht den McDavid, dann ist das Gefälle zu groß in der Liga. in dem Team. Also ich würde es jetzt nicht an McDavid, das ist ja immer unser großer Kritikpunkt an den Edmonton Oilers gewesen bei den Hockey Marshals. Und wir haben in Deutschland eine große Oilers-Community und ich weiß, dass die manchmal ein bisschen pissig auf uns sind, wenn wir dann uns erlaubt haben zu sagen, dass denen das Secondary Scoring und sowas fehlt und dass sie vielleicht auch mal einen Verteidiger bräuchten. Ist auch leider so, aber an den Punkten von McDavid möchte ich das Gefälle nicht festmachen, weil dann haben wir ein Gefälle in der Liga.
Da war eine kurze Zwischenfrage an dich als Experten. Würdest du schätzen, dass McDavid in einer normalen Regular Season mit einer nicht Canadian Division, sondern mit einer normalen Division, sage ich jetzt mal, genauso viele Punkte erzielt hätte?
In den 56 Spielen? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, der wäre immer noch die Nummer 1. Ich glaube aber tatsächlich, wir würden uns so im niedrigen 90er, vielleicht, ich sag mal zwischen 85 und 92 Punkten, wäre so mein Tipp gewesen für eine normale Saison. Der phänomenal, das ist ja auch das Blöde, also ich meine, oder irgendwie auch das Schöne, man wird sich jetzt Ewigkeiten streiten können. So wie bei dem Tampa Bay Lightning Bubble Cup Sieger. So, jetzt haben wir herausragende Leistungen, aber die Vorzeichen sind einfach anders. Der wird seine ganze Karriere sich anhören müssen, ja, aber nur weil du nur gegen die Kanadier gespielt hast. Da kann man sich so herrlich drüber streiten. Die Scorer-Wertung hätten die beiden gewonnen. Da bin ich von überzeugt. Das ist das beste Duo. Halt, ne? Und ich meine, machen wir uns nichts vor. Am Anfang hat man immer gewitzelt, die haben Ottawa in der Division und all sowas, ja. Aber am Ende des Tages gibt es einige Teams, die haben weniger gepunktet als Ottawa. Und da hat auch jede Division ein paar Teams von. Ne? Jetzt, wenn man sich das anschaut, der Frank hat es ja gerade angesprochen, die ganze Division hat bis auf Toronto und Edmonton nicht gut gepunktet. Und ja, kann man natürlich daraus schließen, dass die alle schwach sind und nur die beiden irgendwie konkurrenzfähig. Oder wir erleben die große Überraschung. Das wird ja das Spannende. Jetzt sagen wir nur alle, die waren so schwach in der Verteidigung. Mal schauen. Von den anderen Teams hat auch noch keiner gegen Toronto gespielt und noch keiner gegen Edmonton gespielt. Vielleicht gehen die auch alle unter. Ne? Das ist...
Auch wenn jetzt der Vergleich hinkt in der DEL natürlich, wir hatten ja auch gesagt, diese Süd- und Nordgruppe war ja immer eigentlich so bewertet, dass die Südgruppe, dadurch, dass München und Mannheim da drin ist oder da drin sind, dass die natürlich als ein bisschen bessere Gruppe bewertet wurde. Und wer hat das Finale gespielt? Zwei Nordteams, ne?
Ja, ist ja nur mal der Sport.
Man kann es nicht sagen. Man kann es nicht sagen.
Und ich würde mir tatsächlich nichts sehnlicher als ein jetzt tatsächlich neutraler Fan zu den Playoffs wünschen, als da tatsächlich wieder eine kanadische Mannschaft mal nach 93 triumphieren zu sehen halt. Ne? Aber wie gesagt, das wird spannend. Ja. Aber ich wie gesagt, ich glaube, McDavid ist der beste Spieler in der NHL und
Ist so.
Das kann man so stehen lassen, glaube ich.
Sollte jetzt auch seine Leistung natürlich nicht schmälern, aber es gibt, wie du gesagt hast, natürlich schon so die Diskussion, dass man sagt, okay, in der Division und deswegen. Trotzdem fand ich die Diskussion immer ganz, ganz, ganz interessant zu führen, sage ich jetzt mal.
Jetzt bei McDavid und Dreisaitl, wie seht ihr denn die Rolle von Dominic Cahoon bei den Oilers?
Ja, der ist halt da. Nein, also nein.
Sehr nett.
Dominic Cahoon, ich finde es gut, dass wir relativ wenig über den gehört haben, weil wir hatten schon mal mit Tobias Rieder jemanden Verantwortlichen dafür, dass die Oilers schon mal die Playoffs verpasst haben. Ist das schon mal gut, dass der zweite Deutsche bei den Oilers nicht negative Schlagzeilen macht. Aber ja, das ist, ich meine, du hast letztes Jahr der Leon alle persönlichen Titel abgeräumt, jetzt wird der McDavid alles abräumen. Da steht jeder andere erstmal im Schatten. Was bei den Oilers in dieser Saison besser geworden ist, definitiv, ist tatsächlich, das ist ganz interessant, weil die beiden so weit vorne sind, durch den Tyson Barry, der ist, glaube ich, der zweitbeste Punkteverteidiger. Ich weiß, oder hat er den Adam Fox im letzten Spiel noch überholt? Erster oder Zweiter. Und das heißt, da sind Jungs dazugekommen. Was auch sehr, sehr gut ist und was mir echt durchgerutscht ist, als ich mir die Torhüter-Statistiken mal angeschaut habe, ist, dass Mike Smith sehr, sehr gute Werte hat. Und wenn man sich dann noch die Gegentore der Oilers anguckt, heißt, er hat auch viel auf den Kasten bekommen. Weil Gegentore ist jetzt nicht so prima. Aber die haben auf jeden Fall gerade einen Torwart, der A, in den Playoffs funktioniert. Der hat schon gute Runs gehabt mit den Coyotes damals. Und scheint seine Form gefunden zu haben. Der vierte Frühling in seiner Karriere. Und das lässt mich hoffen, dass die Oilers zumindest eine Rolle spielen werden in den Playoffs. Das fand ich in den Jahren vorher eher bedenklich. Aber für die Winnipeg Jets, ich sag's ähnlich wie in der anderen Serie, Edmonton in 5.
Okay, Helmut?
Ich glaube auch, dass Edmonton weiterkommt, aber ich sage in 6.
Ich sage Edmonton in 7. Game 7, ja. So, dann
ist ja ein Luxus-Game 7, ne? Wenn wir so als DEL-Fans hier...
Ne? Ach so. Ja, ja, Best of 3 war nicht...
ja, da habe ich gerade noch dran gedacht, die Frage zurückzustellen an den Helmut. Das mache ich so einfach. Was hättest du denn gedacht? Hätten wir ein reines Nordfinale gehabt, wenn es nicht Best of 3 gewesen wäre in der DEL? Ich glaube mir auch nicht.
Nein. Nein, es hätte, also aus Münchner Sicht schwierig. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich Mannheim in 7 Spielen gegen Straubing weiter, also durchgesetzt hätte und dass die da weitergekommen wären, definitiv auch ins Finale. Also ich glaube, aber auch wieder die gleiche Geschichte, ne? Spekulation, da werden wir auch noch über Jahre darüber reden, Best of 3, und Gott, kannst du dich daran noch erinnern, um Gottes Willen, die Berliner sagen, hey, war doch cool, ja, erstes Spiel immer verloren und dann trotzdem alles geholt, also von dem her. Aber ich glaube nicht, dass es ein Nordfinale in der Form gegeben hätte. Nee. Frank, du?
Ja, also wenn Mannheim weitergekommen wäre, hätten wir uns ein Pavel Groß vielleicht sparen können. Ja, da draußen. Ihr wisst ja gar nicht, die haben geackert, die Jungs. war schon geil. Aber wie du schon sagtest, ich glaube, 3 Spiele. Oh, Best of 3, das ist schon hart.
Du hast auch gar keine Chance, auch jetzt mal auf dieses Best of 3 nochmal einzugehen. Du hast ja gar keine Chance, in diese Serie richtig reinzukommen, muss man ja auch sagen. Ja. Ich meine, auch wir Münchner, wir sind auch schon mal besser gestartet, natürlich in der Serie, ne? Und da verlierst du dann 2 Spiele und dann ist es vorbei. Deswegen auch da wäre in 7 Spielen natürlich auch mehr gegangen, denke ich. Wissen können, tun wir es ja alle nicht, aber ja, Best of 3 war. Man stelle sich das in der NHL.
Besser nicht.
Nee. Niemals. Das wird niemals passieren. Nee. Gut, dann kommen wir zur nächsten Partie. Wir verlassen mal den zuschauerlosen Norden und gehen mal nach Washington gegen Boston. Schon allein vom Namen her. Eigentlich eine mega, mega Serie. Aktuell, wie gesagt, denk dran, wir haben Montag. Spiel 1 gegen ein Washington mit 3-2 nach Overtime. Tom Wilson mit einem Tor und eine Vorlage. Und ich weiß nicht, ob wir über Tom Wilson mal reden sollten. Also viele wissen das ja, was die Saison abging. Im Spiel gegen die New York Rangers hat er, ich komme nicht mehr auf seinen Namen, Buknevich, versucht zweimal ohne seinen und den Helm gegen den Kopf gegen den Eis auf das Eis zu drücken, zu werfen, zu schmeißen, zu checken, was auch immer. Und die Strafe, die fiel ja verhältnismäßig läppsch aus, um mal in diesem Fachjargon zu bleiben. Marco, du verfolgst ja die NHL und bei euren Hockey Marshals war das ja auch durchaus Thema in der letzten Episode. Vielleicht, also wir sind schon jetzt schon bei Minute 45, also vielleicht ein bisschen kompakter.
Alles gut, als wie alles gut. Also er hat sich den Pavel Buchnevich geschnappt und den von hinten am Boden liegend schon auf dem Hinterkopf gehauen oder auf die Schulter. Und dann kam der Panarin angesprungen und dann hat er den Panarin ohne Helm zweimal Richtung Eis geschleudert. Und da hätte was Schlimmes passieren können. Ja. Und ja, ich finde, das hätte eine Sperre geben müssen. $5,000 Strafe ist für einen NHL-Spieler ein Witz. Du sagst, ich soll es kurz halten. Meine Meinung, Tom Wilson, fantastischer Eishockeyspieler. Zum wiederholten Male die Sicherung durchgebrannt. Ja. Und Player Safety hat hier versagt, da hätte eine Strafe hergemusst und nicht nur $5,000. Weil, da zitiere ich jetzt mal dem Ralf, entweder du gibst gar keine Strafe und sagst, nee, ich finde, der hat sich selbst verteidigt. Wenn du aber sagst, okay, ja, wir sehen, einer hat was Falsches gemacht und deswegen kriegt er überhaupt eine Strafe. Und dann ist es so eine, dann kannst, also dann, das ist lächerlich und das ist auch wirklich ein Schlag ins Gesicht. Wir hatten beim Cogliano damals, der hätte einen Iron Streak Record irgendwie machen können. Der checkt dann zum ersten Mal in seinem Leben, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht der erste Bodycheck in seinem Leben gewesen ist, er ist ja eh kein großer Spieler, und kriegt dann per Videobeweis quasi zwei Tage später eine Sperre, weil sie sagen, ah nee, war ein Check zum Kopf und der Streak wird unterbrochen. Und ein Tom Wilson, der eine Geschichte hat, schmettert einen gegnerischen Spieler, der ja körperlich unterlegen ist, ohne Helm, weil jetzt in den Playoffs hast du es auch schon gesehen, ich habe schon zwei Kämpfe vor Augen, wo der Gegenspieler rein zufällig dir den Helm vom Kopf zieht und du musst sofort wechseln. Das ist ja eine Regel in der NHL.
Ja.
Aber bei der Klopperei, den Unterlegenen zweimal hochzunehmen und zweimal mit ohne Helm Richtung Eis zu hauen, das gibt dann keine Strafe. Ja. Wie gesagt, das ist für mich zu unkonsequent und ich bin da ein bisschen enttäuscht von der Entscheidung. Aber wie gesagt, Tom Wilson, du hast schon angesprochen, Spiel 1 hat er gezeigt, was er dann spielerisch für die Capitals wert ist.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also das war ja in der Regular Season schon mal so ein Fall, wo da so ein paar üblen Checks ausgeholt hat, was natürlich die Folge war, dass auch das mediale Echo ziemlich groß war. Da waren auch einige ehemalige Spieler, die sich immer wieder ein Eishockeyspiel angucken wollten, die dieses Oldschool-Hockey wieder glorifiziert haben, wo ich so denke, das brauche ich eigentlich nicht. Also das muss ich mir nicht antun. Ich habe die Szene nicht live gesehen und die Wiederholung habe ich mir auch nicht angesehen, weil ich habe es gelesen, worum es ging, und sowas kann ich mir auch nicht angucken. Also jeder, der mal auf dem Eis stand, Eishockey gespielt hat oder auch Sport gemacht hat, sich verletzt hat, der möchte so etwas eigentlich gar nicht sehen. Also ich will es am liebsten, dass die Spieler aus einer Kraft wieder aus der Arena rausgehen können nach dem Spiel. Wird nicht immer passieren, das weiß ich. Es gibt Verletzungen, das wird passieren, irgendwas wird immer. Aber mit so einem Vorsatz, wie dieser Tom Wilson da reingeht, das ist schon echt, echt schwer. Und ihr habt ja auch bei Hockey Marshals diesen Namen Enrico Ciccone fallen lassen. Eines der größten Missverständnisse des Essener Eishockeys neben Esa Tikkanen. das war ja auch so ein Haut drauf.
Da weiß ich noch. Jetzt sind wir leider da nicht im Bild, aber ja. Enrico Ciccone hat in der DL die Todesgeste zu jemandem gemacht. Ne? Also der hat wirklich den Daumen über den Hals gezogen. Und da hast du dir auch damals gedacht, eieieiei. Also die meinen auch, die kommen wirklich aus dem Wilden Westen rüber. Ja. Halt so, ne? Und
ja, wirklich.
Naja,
wirklich.
Also.
Wie gesagt, ich brauche solche Leute nicht im Eishockey. Wie gesagt, habe ich gar keinen Bedarf dran. Oder wie siehst du das, Helmut? Willst du hau drauf, Hockey?
Nee. Also ich kann mich da euch beiden auch nur anschließen. Ich kann er nur den Kopf schütteln, also die, nee, also. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen, Marco.
Und halt, wie gesagt, das Talent ist ja da. Hast du gesehen, in Spiel 1, ne? Der macht dann ein wunderbares Tor und dann die Vorlage in Overtime, ja, also.
Das Geile bei dem ersten Tor ist, wie abgezockt die das gemacht haben. Dem Gegenspieler bricht der Schläger und dann spielen die Doppelpässe, weil die genau wissen, der kann ja nicht wegpoken, den Puck. Und benutzen den wirklich, welche Spielintelligenz dieser Spieler eigentlich hat. Und dann ist es so schade, dass dem die Sicherungen durchbrennen. Also versteh mich nicht falsch, ich sag nicht, der muss auf Ewigkeiten raus, der gehört nicht in die NHL, aber ein Denkzettel wäre wirklich gut gewesen und wie gesagt, nicht so schön. Aber jetzt ist die Serie gestartet und er ist dabei und ein Problem für Boston.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was uns dann zu dieser Schlussthese bringt, ich sage Boston in 7.
Boah. Ich lasse den Helmut mal den Vortritt.
ich sag Caps in 7.
Okay.
Ich sag Caps in 6. Einfach, weil der Chara vielleicht gute Einblicke in das Team bringen kann. Und das ist schon Ovechkin, Wilson, Chara, talentiertes Team, was unfassbar hart spielen kann. Das ist schon.
Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall wird es eine harte Serie werden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, genau. Wir gehen mal in den Westen. Ja, Kalifornien, das Rheinland der NHL. Kein Team hat sich für die Playoffs qualifizieren können. Und wir starten mal mit den Vegas Golden Knights gegen die Minnesota Wild. Auch hier gab es schon ein Spiel. Unglücklich 1-0 nach Overtime hat Minnesota gewonnen. Also
eigentlich kannst du gar nicht. Das schlimmste Eishockey-Ergebnis an sich, oder?
Ja, ja.
Also so 0-0 nach drei Dritteln, jetzt mal generell, auch wenn das Spiel jetzt besser war als das. Als das Ergebnis, ne? Aber trotzdem, 0-0. Das ist. Ja.
Gut, ich meine, zumindest ist das so in der ersten OT gefallen. Stell mir vor, in der vierten oder fünften OT.
Ja. ne? Frag mal den Michael Leopold, wie das ist. Deswegen, ja.
Ja. Ja, ist schon krass. Ja, Minnesota, Grüße. Da gibt es ja nur ein Schema und das ist Kirill Kaprizov. Der Rookie, 27 Tore und 24 Vorlagen. Ziemlich starke Rookie-Saison.
Ja, ja, und die haben den auch gestern im Spiel 1 nicht in den Griff bekommen. Alle großen Torchancen, die hatte er nicht selbst auf dem Schläger, das war der Hartmann, aber der war immer mit auf dem Eis. Und da merkst du einfach, dass der auch ja doch einiges der Verteidigungsarbeit auf sich zieht. Und ja, das war, ihr habt es gerade schon gesagt, wer das Spiel gesehen hat, das war zum Glück kein 1-0-Spiel, sondern es war eigentlich ein aufregendes Spiel, ging hin und her, unglaubliche Torwartleistung und
viele Chancen.
Also ja. Marc-André Fleury, was der da gestern bis zu dem Tor rausgeholt hat, der wird dann abgefälscht, ne? Also auch da habe ich mir gedacht, boah, war ja der Alec Martinez, der den Puck noch unglücklich abgefälscht hat. Weil sonst hätte ich die vierte, fünfte Overtime, ich habe es auch schon kommen sehen. Ich dachte, hier macht keiner ein Tor. Aber Kaprizov, den kriegen die, sollten die in den Griff bekommen, sonst haben sie nämlich ein Problem. Minnesota Wild, du sagst gerade, alle sprechen von dem. Wie gesagt, Nico Sturm hat gestern gespielt. Dafür war Zach Parise healthy scratch. Und das liegt daran, dass wir da so einen guten, jungen deutschen Spieler in der NHL haben. Und das ist tatsächlich die Position, die den Wild da gerade fehlt, um Zach Parise mit aufzustellen. Und deswegen freue ich mich unfassbar, dass die Wild 1-0 in Führung gegangen sind. Ich muss jetzt allerdings auch wirklich dazugeben, ich wünsche, eigentlich ich bin neutraler Zuschauer, aber von allen Teams aus der ersten Runde wünsche ich mir am meisten, dass Vegas ausscheidet, weil ich das unfassbar unfair finde, dass sie beim Expansion Draft außen vor gelassen sind. Und dementsprechend wünsche ich mir wenigstens als ausgleichende Gerechtigkeit ein frühes Ausscheiden der Vegas Golden Knights.
Okay, muss man auch mal drauf kommen. Ja, Helmut, wie siehst du die Serie?
Puh. Ja, auch schwierig. Also ich gebe jetzt einfach mal meinen Tipp ab. Ich sage auch, dass es da nach 7 Spielen erst vorbei ist, aber ich tippe auf die Vegas Golden Knights in dem Fall. Weiß ich, es ist einfach nur eine Gefühlssache. Das ist klar. Aber wie Marco schon sagt, es ist schon eine Geschichte mit dem Expansion Draft. Ja, wie findest du das, Frank?
Also ich würde mich auch für die Wild freuen. Natürlich auch wegen Nico Sturm, muss man ganz klar sagen, der super Saison, 11 Tore, 6 Vorlagen gemacht hat. Ja, mit Vegas bin ich irgendwie nie so richtig warm geworden. Sei es die goldenen Helme.
Ist doch mega. Ich weiß nicht, dieses Trikot, hallo. Ich finde, das ist so, klar, natürlich, aber gut, ich bin da auch ein bisschen, mein Vater, schöne Grüße, der ist ein ganz großer Las Vegas-Fan und ist auch ein mega Fan von den Knights, deswegen bin ich da jetzt nicht so ganz unparteiisch, was das angeht. Aber ich, jetzt mal auch so gesehen, ich finde diese Trikots, die haben so, ich habe bisher auch keinen gefunden, der die cool findet, ich finde die total cool. Auch das Farmteam von Vegas, mit den silbernen. Ja. Es ist halt auch, es hat irgendwie schon Style. Aber gut, jetzt abgesehen davon, wie gesagt, also schon eine enge Geschichte, denke ich.
Versteh mich nicht falsch. Ich habe auch ein Vegas Golden Knights T-Shirt selber im Schrank. So ist es nicht. Aber ich finde es einfach nur mit dem Expansion Draft. Finde ich unfair allen anderen Teams. Die sind jetzt auch lang genug dabei. Ja. Das waren die Regeln. Das hat man denen zugesagt, als sie in die NHL gekommen sind. Aber die Ausnahme von Expansion Draft. Also ich finde, jetzt so langsam nehmen die Vorteile für Vegas überhand halt, ne? Und ich schließe mich dem Helmut an. Die Trikots finde ich gar nicht so hässlich von Vegas, außer dieses senfgelbe Alternative-Ding da, was da immer, wenn du dir da den Alex Tuck bei NHL TV anguckst und dann diese Jubelwerbung kommt und ich sehe immer dieses senffarbene Trikot, da denke ich mir, boah.
Ja. Die sollen ja Gold sein, ne? Die glitzern ja auch, ne? Wenn du da richtig hinschaust. Also, das ist schon, ich muss mir mal vorstellen, ein glitzerndes, also, ja. Aber es passt halt irgendwie dazu, ne? Es passt zu der Franchise und, ja, also, ich finde,
es aber ist halt auch mal was anderes. Der Stadionsprecher ist mir jetzt mal aufgefallen beim ersten Spiel, spielt schon schlechte Musik in Vegas. Also, boah. Abzüge in der B-Note.
Ja. oh je. Ja gut, ich meine, ich würde mich auch freuen für den Marc-André Fleury, ne? Dass der auch, der hat, glaube ich, 15 Saisons in Folge Playoffs gespielt. Das war so eine Breaking-Statistik, die jetzt irgendwie rauskam. Aber ich sage, Minnesota gewinnt
4-2. Achso, mein Tipp habe ich gar nicht abgegeben. Ich habe gesagt, ich hoffe, dass sie ausscheiden, befürchte aber auch Vegas in 7.
Okay. Ach, und noch zu den Trikots, die senfgelben, ja, das waren noch die von den National Predators damals übrig geblieben sind. Die hatten auch so ein Cert, das sah auch so wie ausgekotzt aus. Das
ist für uns auch das so hässlichste Trikot aller Zeiten, das von Nashville. Ja. Aber das von Vegas steht dem nicht viel nach. Halt, ne?
Ja. Ja. Genau. Um den ganzen noch die Bierschaumkrone aufzusetzen, dass die Vegas Golden Knights auch noch ein Reverse Retro Jersey bekommen haben, obwohl sie gerade mal 3 Jahre in der Liga spielen. Hä, okay.
Ja, du kannst aber nicht 30 Teams ein Trikot geben und dem 31. nicht. Und die haben ja, wie hießen die denn? Las Vegas Thunder.
Ja.
Die IHL-Mannschaft früher.
Ja.
Das ist ja an deren Trikotdesign angelehnt, ne? Und klar, ich hätte es da cool gefunden, wenn die dann die Farben davon auch genommen hätten. Aber okay, gut. Aber wie gesagt, das ist natürlich. Da wollte die Liga 31 Sondertrikots rausbringen und da machst du auch für alle.
Naja, klar. Ja. Und in der IHL in Vegas hat ja auch der Stefan Ustorf gespielt. Alles Liebe, alles Gute an dieser Stelle. Der auch schon bei uns war, der da auch die IHL noch beackert hat. Ja, also der hatte auch so ein paar Storys erzählt aus Vegas, hat eine sehr schöne Zeit gehabt. Aber wir schweifen ab. Wir gehen mal weiter und zwar Colorado Avalanche gegen die St. Louis Blues. Colorado schon irgendwie als Cup-Contender in die Saison gestartet, ein ziemlich gutes Team. Genau, 39 Siege sind jetzt bei rumgekommen. Alles rundherum um Grubauer. Den darf man auch nicht vergessen, der auch eine überragende Saison spielt. Für mich wird das wohl ein Schlüssel werden in der Serie. Ich gebe mal an Marco.
Spannend. Wie gesagt, ich habe vorhin einmal gesagt, St. Louis hat das Schneckenrennen gewonnen. Eine Zeit lang dachte man, im Westen will keiner Vierter werden. Alle haben sich, da waren Teams im Rennen, die haben irgendwie in den letzten 10 Spielen zu einem Zeitpunkt alle irgendwie maximal 2 Spiele gewonnen. Also es war schon echt brutal schlecht eigentlich, was da abgeliefert worden ist. Es ist aber St. Louis. Das ist noch nicht so lange her. Da sind die Cupsieger geworden und da waren da am 4. Januar in dem Jahr noch Letzter. Und die haben jetzt zum Ende der Saison wirklich Spiele gewonnen und sahen auch deutlich stabiler aus. Problem bei Colorado ist, eigentlich ist es mein Cup-Favorit, wenn die denn mal alle fit sind. Die sind aber nie alle fit. Mhm. Und das ist ein großes Problem. Mhm. Wie gesagt, wir haben ja da bei den Marshalls den Ralf, der ist riesen Avalanche-Fan. Da kriege ich den Frust ja auch manchmal mit. Das ist, bin ich echt gespannt. Das wird eine ganz unangenehme Serie. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich der Westen tatsächlich in beiden Serien so gegenseitig abrackert, dass die, wenn sobald das über Kreuz geht gegen jemand anders, dann für die Westteams auch vorbei ist. Leider. Mhm. Wie gesagt, normalerweise alle fit. Colorado wäre mein Titelfavorit. So sage ich, wird eine ganz harte Kiste. Die schlagen die St. Louis Blues in 6 Spielen. Aber gehen nicht verletzungsfrei daraus. Und das ist meine große Sorge.
Helmut?
Bin ich auch wieder bei Marco. Also ich glaube auch, dass Colorado das macht. Sie haben ja die Serie jetzt so in der Saison 5-3 gewonnen. Ein 8-0 war der dabei im zweiten Spiel. Gut, zählt jetzt natürlich alles nichts mehr. Ich finde nur die Statistik immer sehr interessant, ihr wisst es ja. Mhm. Auch da, St. Louis Schneckenrennen trifft es ganz gut, aber wenn man es mal so ein bisschen vergleicht, natürlich ist es ein bisschen schlechter Vergleich, aber ich sage jetzt mal ein Pre-Playoff-Team, ne? Marco wird es ja wissen, die Kings haben sie ja auch schon mal gepackt als Wildcard-Team, um Gottes Willen, ich bin viel zu viel in DL noch drin. Ja, aber ihr wisst ja, was ich meine, haben das ja auch schon geschafft. Von dem her unangenehme Geschichte, aber trotzdem Avalanche bin ich dabei in 6.
Ja, und da gehe ich auch mit, ganz klar, Colorado in 6 Spielen. Genau, dann hätten wir noch die Pittsburgh Penguins gegen die New York Islanders. Die Islanders führen 1-0. Genau. Ich fange mal bei Helmut an. Helmut.
Ja, wenn man so ein bisschen zurückschaut, die Islanders haben ja die Pens im Jahr 2019 gesweept. Das, glaube ich, ist dieses Mal nicht der Fall. Wobei ich aber trotzdem glaube, dass das ist jetzt auch wieder eine Gefühlssache. Das ist eine reine Gefühlssache, dass die Islanders trotzdem weiterkommen in 7. Machen wir mal 7.
Okay. Ich schließe mich jetzt dem Helmut an. Okay, das würde ich auch sagen. Islanders in 7. Ich tatsächlich, weil ich großer Barry Trotz-Fan bin. Und ich glaube, dass es keinen besseren Coach in der NHL gibt und dass das am Ende den Ausschlag gibt. Varlamov hat nicht gespielt bei den Islanders. Wenn Varlamov fit wäre, würde ich sagen, hat Pittsburgh ein großes Nachsehen auf der Torhüter-Position, was in den Playoffs einfach sehr, sehr wichtig ist. Und ich fand auch gestern beim Spiel oder am Wochenende beim Spiel, Entschuldigung, dass der Jari nicht immer
sehr gut.
Bombensicher ausgesehen hat. Also ich glaube, ein heiß gelaufener Torwart hält den einen oder anderen davon und dann verlierst das Spiel nicht. Und deswegen, ja, wird eine enge Kiste, war jetzt auch in der Overtime, aber Islanders sind 7, ja.
Genau. Jetzt Beispiel 1 war Sorokin im Tor, der Islanders, ein Rookie, junger Russe. Ja, also ich gehe auch mit den Islanders, aber in 6. Genau. Dann kommen wir zur Serie aller Serien. Die Tampa Bay Lightning gegen den Cupsieger Florida Panthers. Zukünftigen Cupsieger, sorry. Genau. Ja, gerade schon erwähnt, Riesenstimmung in dieser Serie. Es ist ein Derby oder Rivalry, heißt das ja, in Nordamerika. Ziemlich wilde Serie, also Spiel 1 ging an Tampa, kurz vor Schluss mit einem Breakaway macht man da den Siegtreffer. Also echt spannende Serie. Hast du das Spiel gesehen, Marco?
Das tatsächlich nicht, das habe ich mir nur in der langen Zusammenfassung angeschaut. Mhm. Das war dann doch nicht mehr die beste Zeit für mich nach den beiden anderen Spielen. Ja. Und es ging heiß her. Die haben sich auch in den letzten Spielen in der Regular Season gut auf die Mütze gegeben, wie du schon sagst. Das ist Derby und das ging auch von Anfang an direkt los. Mhm. Sam Bennett, ich habe noch gar nichts gehört, auf jeden Fall Player Safety Anhörung für seinen Check gegen Coleman. Ja. Wenn er gesperrt wird, du sagst das so, der kommende Stanley Cup Sieger. Ja. Das Ding ist natürlich, die Kings haben das schon mal gemacht, die Blackhawks haben es schon mal gemacht. Aber die Tampa Bay Lightning treiben es auf die Spitze mit ihrem Cap-Space-Tricksereien. Kucherov und Stamkos beide zu Spiel 1 auf einmal wieder fit. Und so hat man mal knapp 17 Millionen Cap-Space umgangen, die eigentlich drüber wären. Und es ist nach den Regeln, damit müssen jetzt alle anderen Teams klarkommen. Deswegen so ein bisschen wünsche ich mir, dass Florida weiterkommt, weil, wie gesagt, dieser Gerechtigkeitssinn ist einfach da als neutraler Zuschauer. Aber es wird sauhart. Ich glaube, dass Tampa Bay die Serie gewinnt. Einfach, weil sie auch gezeigt haben, schon im ersten Spiel, dass die, auch wenn die kurz vor Schluss dann auf einmal 4-3 hinten liegen, erst drehen die Panthers das Spiel und führen dann im letzten Drittel. Tampa Bay kommt nochmal zurück und die sind einfach der amtierende Champion. Das Team ist größtenteils noch zusammen. Ich sage Tampa in 6.
Okay. Helmut?
Komme ich jetzt wieder mit der Statistik? Also Florida hat ja die die Season Series quasi gewonnen mit 5-3. Ja, Tampa ist halt ist Stanley Cup Sieger. Das ist einfach das Ding, obwohl ich mir tatsächlich irgendwie eine Überraschung wünsche. Auch wegen dir, Frank, dass du endlich mal den Witz, den du da jedes Jahr bringst, dass der weiter im Leben ist. Deswegen, ja, wie gesagt, unangenehme Geschichte. Aber jetzt sag ich da mal, Florida in 7.
Okay. Florida in 6.
Und dann kriegst du irgendwann dein Florida Panthers Trikot, Frank.
Ja, genau, das wäre cool. Ja, also ich würde mich ja freuen, wenn Florida weiterkommt, allein für Sergei Bobrovsky, unser ehemaliger Torwart in Columbus, der Hexer von den Blue Jackets. Ja, also würde mich echt freuen, wenn die da weiterkommen. Aber ich weiß natürlich auch, Tampa Bay, das ist schon eine knallharte Nuss. Also die sind echt eingespielt, die haben super Spieler, wird eng. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass die Panthers da weiterkommen. Kommen wir zur letzten Serie. Sorry an alle Predators und Hurricanes-Fans. Die Serie interessiert mich einfach null. Vielleicht interessiert es euch ja. Die Nashville Predators gegen die Carolina Hurricanes. Lasst euch aus. Haut alles raus, was ihr habt.
Bin ich tatsächlich bei dir, Frank. Das ist so eine Serie, die mich überhaupt nicht packt. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Es ist nicht mal die Teams oder so, aber das ist so die Serie von den Partien, die nebenher läuft, mehr oder weniger, finde ich. Also, weiß nicht. Wie geht's dir, Marco?
Ja, es ist emotional das Uninteressanteste. Wobei ich bei den Carolina Hurricanes finde, dass die, vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt, was für eine graue Maus, eigentlich braucht die keiner. Die spielen einfach aus sportlicher Sicht mit das beste Hockey. Also es ist unfassbar, wenn man ein Hurricane-Spiel sieht, denke ich mir immer, Rod Brind'Amour war schon ein guter Spieler. System setzen die Jungs um. Der hat ein junges Team, was erfolgreich spielt. Ne? Die haben ja nicht umsonst die Division gewonnen. Aber ansonsten bin ich halt bei euch. Das ist so, sind es nicht mehr die Hartford Whalers? Halt so, dann würde es mich wahrscheinlich mehr interessieren. Halt. Die Nashville Predators, ja, wie gesagt, das Positive ist, die spielen nicht mehr in ihren senffarbenen Trikots. Und die haben sich da so reingemogelt, sag ich mal. Die waren ganz lange auch raus aus den Playoffs, aus dem Rennen, sind dann am Ende reingekommen. Das ist gefährlich, aber ich hänge mich jetzt mal einfach raus, weil irgendein Sweep muss es gehen. Die Hurricanes gewinnen 4-0.
Okay, magst du einen Tipp abgeben, Helmut?
Schwierig für eine Serie, die mich jetzt da überhaupt nicht reizt. Also.
Ja. Ja. Das ist nicht so einfach.
Nashville in 6.
Okay. Nach Spiel 2 wird die Liga die Serie abbrechen wegen Langeweile und erklärt Nashville zum Sieger. Fertig.
Aber in Nashville sind die meisten Zuschauer zugelassen.
Ja.
Also deswegen kommt Nashville auch weiter nach 2 Spielen. Ja, wie gesagt, also dieser Serie werde ich nicht so viel Interesse schenken, wie zum Beispiel Pittsburgh gegen die Islanders oder so. Also ist einfach so. Also auch wenn es hier Predators oder Hurricanes-Fans zuhören, habt euren Spaß, aber ohne mich. Genau, und das waren alle Playoff-Partien. Wie gesagt, denkt dran, heute ist Montag. Die Partien von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch sind hier nicht mit drin. Vielleicht ist auch alles Quatsch, was wir gerade erzählt haben und alles schon ad absurdum gestellt worden, aber so ist das halt mit dem zeitversetzten Podcast aufnehmen. Marco, du hast es auch schon fast geschafft. Wir haben, wie viele HörerInnen wissen, noch am Ende ein kleines Entweder-Oder. Hast du noch Zeit und Lust?
Ja, klar.
Cool. Dann fange ich einfach mal an. Robitaille oder Kopitar?
Robitaille.
LA Kings oder Revierlöwen Oberhausen?
LA Kings.
AstraZeneca oder Game One Jersey von Wayne Gretzky?
Haha, ich bin schon geimpft, aber nicht mit Astra. Game One Jersey von Wayne Gretzky.
Ja, okay, das weiß ich. Okay.
Stauder oder Köpi?
Stauder.
Schön. Mit Moskito-Essen-Trikot durch LA oder mit LA-Trikot durch Essen?
Ja, das ist ja nicht so schwierig mit LA-Trikot durch Essen, aber Frank, ich weiß nicht, ob du es weißt, mein allererstes Eishockeyspiel war EHC Essen West gegen den Augsburger e.V. Und deswegen mein Herz, ich mag das Essener Eishockey sehr. Also ich habe kein Problem. Ich habe übrigens für die Moskitos selber gespielt, Skater-Hockey. Also ich habe schon Moskitos-Trikots getragen. Also damit, ich würde beides gerne tragen.
Okay, das ist schön, weil ich habe mir immer so gekauft, Revier Löwen Oberhausen.
Das kam ja später. Aber auch da, wie gesagt, ich habe nie mit Essen, ich meine, klar, wir waren ein Retortenverein, wir sind rüber transferiert worden. Die meisten Fans haben ja damals beim Revier Löwen irgendwo anders ihre ersten Eishockey-Erfahrungen gesammelt. Und im Ruhrgebiet, ich meine, Oberhausen, Essen sind Nachbarstädte, da werde ich auch nicht der Einzige gewesen sein, der vorher zwischendurch in Essen gewesen ist.
Ja, das kann sehr gut sein.